einfach zu finden. Ich muss Ihnen aber auch sagen, 1991, 6 Jahre vor dem Tod Frankl, ist er über 90 Jahre alt geworden, hat er noch Vorlesungen gehalten, und zwar deshalb, weil seine Lehre ja dann wie immer verschiedene Interpretationen gefunden hat. Er ist eigentlich auch zerbrochen daran, dass es so verschiedene logotherapeutische Schulen ganz einfach gibt. Die Frau Dr. Lukas war noch die treueste, die ihm so, also die so quasi originär gehalten hat. Andere sind andere Wege gegangen und haben seine Logotherapie anders weiterentwickelt. Das hat ihn zum Teil auch gekränkt. Und dann hat er eben noch einmal von weit über 80 an der Wiener Uni noch einmal eine Vorlesung über Logotherapie gehalten. Und wer nicht das Glück hatte, Frankl in den 60ern zu hören, das hatte ich ja nicht, hat ihn sich angehört, als er über 80 war, noch einmal, wie er diese Logotherapie dargestellt hat. Und da hat er etwas sehr Bemerkenswertes gesagt. Wissen Sie, das hätten Sie von Freud so nie gehört. Und zwar hat er gesagt, es ist also so, ich gebe zu, nicht in allen Fällen lässt sich die Sinngabe oder die Sinnfindung im Leben mit meiner Methode bewerkstelligen. Es kann auch sein, dass es mit der Logotherapie nicht mehr geht. Das heißt, mit einem Wort, auch die Logotherapie ist kein Allheilmittel. Ich muss Ihnen sagen, das ist ein unglaublich großes Wort. Das hätten Sie von Freud überhaupt nicht gehört. Denn Freud hat gesagt, es geht überhaupt nur mit der Psychoanalyse und du musst also das Unbewusste musst also reden. Und wenn das aus der Kindheit ist mit 2 Jahren, und das, stellen Sie sich doch mal vor, Sie müssen das sehen, was mit 2 Jahren ins Unbewusste hineingeschüttet wurde. Es ist ja deshalb so, dass wir werden ja mit der Möglichkeit des Unbewussten, das ist ja leer geboren, und wir schütten alles, was wir nicht bewerkstelligen, in das Unbewusste hinein. Das ist, was wir Abstellkammern, das haben wir. Und es stört uns das Abstellkammer so lange nicht, solange Platz ist. Das heißt, blöd ist nur, wenn das Kammer voll wird und ich schicke immer noch was ein. Dann ist es also so, das ist das Unbewusste, das ist das Bewusste. Wenn ich da so viel einschiebe, dann verschiebt sich das. Dann verrückt das. Dann wirst du verrückt. Dann musst halt ein bisschen was aus dem Unbewussten rausnehmen, dass wieder Platz ist. Das heißt, sie haben, alle haben wir etwas ins Unbewusste eingeschickt, aber klar. Das heißt, er braucht es aber auch nicht heben, solange man nicht merkt, dass er psychisch gestört ist. Wenn man das merkt, dann bittet man den Menschen, hebe ein bisschen was. Und das dauert. Wissen Sie, der Großteil hat, deshalb haben wir das Unbewusste, damit wir Dinge, die wir nicht bewerkstelligen können, die wir nicht lösen können, die uns Angst machen, dass wir die eben einfach abschieben. Großartig gemacht. Problem ist nur, wenn das zu wird, dann braucht ein bisschen eine Hilfe. Das hat Frankl auch erkannt. Ich habe das großartig gefunden, dass er wirklich gesagt hat, die Logotherapie ist halt, es kann Situationen geben, wo man eben auch das Unbewusste einfach heben muss. Aber insgesamt ist Frankl nicht müde geworden, den Menschen zu sagen, dass es wichtig ist, für jeden Tag, für jede Stunde seines Lebens den Sinn zu finden. In der Hingabe an eine Sache, es kommt an ein Tier, wenn Sie ein Haus haben, wie viele ältere Menschen gibt es so, die einfach sagen, ich kann nicht krank werden, ich kann sterben schon gar nicht, weil was geschieht mit meiner Katze, was geschieht mit meinem Hund? Das heißt, jetzt im Sommer, Sie können jetzt gar nicht krank werden, weil Sie, der Garten braucht Sie. Ich habe jetzt überhaupt keine Zeit zum krank werden, weil Sie im Garten das machen müssen. Das ist eine Sinnfindung in diesem Leben. Sie sind verantwortlich für den Garten, der schön ausschaut. Das heißt also, für eine Sache, aber Sie wissen schon, das ist nicht der höchste Sinn. Das ist natürlich was der, das ist. Ich wundere mich, mache auch bei uns in Kärnten, ich finde es ja reizend, aber Sie kennen ja das auch, dass man so am Balkon so diese Körbe hat und die Blumen. Und die Blumen lässt man wachsen hinaus. Das heißt, wenn man im Zimmer drinnen ist, sieht man den geordnet, weil sie nach außen wachsen. Es ist ja merkwürdig, gell? Jetzt verdächtige ich sie manchmal, sie machen das nur, um zu signalisieren, schau, wie schön sie es drinnen hat. Statt dass sie die Blumen nach innen geben, dass sie es von außen, dass sie es auch sehen. Verstehen Sie, das ist nur ein Gedanke. Sie können das machen, wie sie wollen. Das quillt so über, dass ich mir denke, wieso machen sie das? Vielleicht doch, um den anderen zu signalisieren, schau, was ich für einen grünen Daumen habe. Der sieht, wie begabt sie sind. Ist eine Sinngebung, passt schon. Ist ein bisschen einfacher Sinngebung, aber immerhin. Das heißt, an eine Sache, an einen Menschen, an einen Mitmenschen, dass sie sich wirklich solidarisch einbringen, dass sie es mit einbringen. Ich sage Ihnen, wenn Sie so in einer Pfarre mitleben, das Sinnlosigkeitsgefühl taucht nicht gleich auf. Weil wenn Sie sich an eine Pfarre erinnern, dann über ein paar freuen Sie sich und über ein paar regen Sie sich auf. Das heißt, Sie bleiben lebendig. Das heißt, wenn Sie keinen Kontakt mehr hatten, dann kommt die Idee auf, wozu bin ich eigentlich noch da? Wenn Sie aber an eine Pfarre denken, denken Sie, ich bin da, dass ich denen eine Freude mache und manchmal ärgere ich mich über andere, ist auch schon mal. Das heißt also, in einem Menschen, Sinn an eine Sache, an einen Menschen, Mitmenschen und natürlich an Gott. Hier hat unter anderem, Frankl hat Religiosität als einen kostbaren Schatz bei der Suche nach Sinn immer wieder einfach dargestellt. Und jetzt spüren Sie vielleicht, das war zum ersten Mal, dass von den drei großen psychoanalytischen Schulen, die ja alle von Österreich ausgegangen sind, stellen Sie sich vor, was wir eigentlich für ein psychisches Potenzial haben, dass die großen Psychiater der Welt, alle überwiegend natürlich, von Wien aus, von Österreich aus gegangen sind. Ich kann mich erinnern, unsere Wiener Psychoanalytische Gesellschaft hatte 1938, ich glaube 36 Mitglieder und davon sind 34 emigriert. Das heißt, 34 Juden waren dabei. Das war kein Zufall. Soll ich mal sagen, warum? Weil wir halt einen jüdischen Menschen die Wege sonst zu anderen Universitäten oder eben also anderen medizinischen Wissenschaften versperrt haben. Wir haben ihn hier nicht geduldet. Ein Jud konnte nicht wirklich Chirurg werden, weil da haben schon die anderen Chirurgen geschaut, dass das nicht geht. Und jetzt mussten sich die jüdischen Ärzte halt irgendein Gebiet suchen, wo sie konkurrenzlos waren, auf medizinischem Gebiet. Und da ist einem eingefallen, wir machen es mit der Seele. Die einzigen Konkurrenten, die sie hatten, waren die Seelsorger, aber die waren ja keine Mediziner. Das heißt, mit der Psychoanalyse haben die Mediziner die Seele wieder in die Medizin zurückgeholt. Ich verhehle Ihnen nicht, dass Freud zum ersten Mal, ehe er Psychologe gesagt hat, Seelensorger gesagt hat. Na, ist er dann draufgekommen, ach, es ist Matznau, zur Kirche, die macht es griechisch. Und dann hat er Psychologie gesagt und hat Psychiatrie gesagt. Aber ursprünglich hat er sehr gewusst, es geht um diese. Deshalb ist auch diese Konkurrenz entstanden, weil wir uns plötzlich um dasselbe Objekt im Menschen bemüht haben. Die Seelsorger vom religiösen her und die Psychiater vom medizinischen her. Und um das haben wir einfach gekämpft. Franke war der Erste, der gesagt hat, ja, beide können gemeinsam Sorge um die Seele der Einzelnen tragen. Franke hat den Seelsorgern diese Fähigkeit überhaupt abgesprochen. Der hat einfach gesagt, also das haben also wir. Und ich habe mir gedacht, mit einer Geschichte möchte ich schließen, die auch Franke immer wieder am Schluss seines Vortrages immer wieder erzählt hat und die eine berührende Geschichte ist, weil er so versucht hat, auch den Sinn des Lebens darzustellen. Er ist ja, als so die NS-Zeit begann, hat er natürlich gewusst, dass er auch als Jude irgendwann mal abgeholt wird. Er hat es nicht gleich gewusst, aber mit der Zeit. Und man hat sich im Jüdischen dann irgendwie auf das vorbereitet. Man hat gewusst, mitnehmen kann man nicht viel. Und da ist die Tradition aufgekommen, dass man in den Mantel zwischen dem Außenfutter und dem Innenfutter Dinge, die einem halt wichtig waren, Bilder der Kinder oder der Frau, die etwas eingenäht hat. Oder auch Sportbücher, aber das war eher blöd. Und dann hat Frankl sich auch vorbereitet und er hatte damals, ich habe Ihnen ja gesagt, ein Buch geschrieben, das noch nicht veröffentlicht war. Und er hat jetzt Teile dieses Manuskripts in den Mantel eingenäht, zwischen Außenmantel und Innenfutter. Und hat gewartet und tatsächlich ist er abgeholt worden. Und er hat den Mantel angezogen und kommt dann in diese Kaserne, in dieses KZ, in die Baracke und musste seinen Mantel natürlich am Anfang gleich abgeben. Und das war das Manuskript, was ihm das Wichtigste, der größte Sinn in seinem Leben scheinbar war, musste abgeben. Er hat sich auch gleichzeitig gedacht, was ist das eigentlich für ein Leben, wo ein unveröffentlichtes Buchmanuskript mein größter Sinn ist. Also diese Sinnlosigkeit des Daseins hat ihn halt hier auch umfasst. Der Mantel war weg. Dann ist es kalt geworden und die Insassen sind dann in eine Kleiderkammer geführt worden und es ist jedem ein Mantel zugeteilt worden. Auch Franke hat wieder einen Mantel bekommen und er hat sofort gegriffen, aber es war nicht sein Mantel. Sein Mantel war weg. Aber wie er länger gegriffen hat, hat er gespürt, da war auch was drinnen. Und er hat dann in der Baracke das aufgeschnitten und hat einen Zettel gefunden. Und ehe er gelesen hat, was auf dem Zettel stand, hat er sich gedacht, für diesen Menschen, der diesen Mantel getragen hat, muss das, was hier draufsteht, wohl der größte Sinn seines Lebens gewesen sein. Und er hat dann das gelesen. Und da stand der Spruch aus Deuteronomium 6,4. Höre Israel, Jahwe, dein Gott, ist einzig und immer bei dir. Frankl hat sich gedacht, siehst du, das war für diesen Menschen der größte Sinn in seinem Leben, in dieser Situation. Ich frage Sie, ich frage mich, was würden wir auf so einen Zettel für den Sinn unseres Lebens schreiben? Dankeschön.
Voller Schluss. Und ich wollte noch ein jüdischer Witz sein. Die Juden haben ja die meisten antisemitischen Witze über sich selber erzählt. Sie dürfen das, die anderen dürfen das ja nicht. Aber der jüdische Witz ist ja bekannt. Und da habe ich auch irgend so etwas Ähnliches gehört, wo sich zwei Juden im KZ treffen und der eine sagt, da ist kein Sinn mehr. Und der andere versucht ihn zu überzeugen, dass es immer noch eine Wahl gibt. Und dann sagt der andere, jetzt werden wir da vergast, wo soll denn das für einen Sinn haben? Und dann sagt der andere, ja, jetzt, wenn du vergast wirst, dann wirst du vielleicht zu Seife gemacht oder zu Papier. Wenn du zu Seife gemacht wirst, hast du Glück gehabt. Wenn du zu Papier wirst, hast du immer noch eine Wahl. Du kannst Schreibpapier werden oder Toilettenpapier. Wenn du Schreibpapier wirst, hast Glück gehabt, wenn du Toilettenpapier wirst, hast immer noch eine Wahl zwischen Vorderseite und Rückseite. Ja, gut, das nur so nebenbei. Also der Mensch hat immer eine Wahl und er soll das Gute wählen. Wähle das Gute, steht glaube ich auch im Buch Deuteronomium, Segen und Fluch, Leben und Tod, lege ich dir vor, wähle das Leben. Ja, und dieser Abend soll dazu beitragen, dass wir versuchen, das Gute zu wählen, auch wenn es manchmal unbequem ist. Gut, herzlichen Dank für diese Anregungen und für das, was sich auch in unserer Seele jetzt ein bisschen bewegt hat und was wir mit nach Hause nehmen dürfen. Und ich denke, es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir uns an dieser Stelle wieder treffen werden zu irgendeinem anderen Thema. Professor Essmann hat so einen reichen Fundus. Wir kriegen ja immer eine große Liste. Er sagt, wählt euch was aus, was ihr interessant findet. Und was wir auch wählen, es ist immer so, dass es interessant ist und hörenswert. Ja, etwas Interessantes, er hat ja auch gesagt, dass der Frankl so die Berge geliebt hat. Wir haben auch etwas über die Berge noch in Aussicht, und zwar nächste Woche am 5. Mai ist unser ehemaliger Pfarrer von Spital und jetziger Generalvikar bei uns und wird sein neues Buch präsentieren. Ihr habt es in der Vertikale, glaube ich, gell? Ja. Er war ja lange Zeit seines Lebens in den Bergen praktisch. Seine Eltern waren Hüttenwirte im Lesachtal am Hochweisternhaus und dort davon Kindheit an das Klettern geübt, ist dann voriges Jahr bei der Buchpräsentation da gehabt, von seinem ersten Buch, dort erzählt, dass er einen Unfall gehabt hat und sich das Fersenbein zertrümmert hat, war dann ein Jahr lang rekonvaleszent und hat diese Zeit natürlich auch genützt, um ein zweites Buch zu schreiben, eben über das Klettern, wo er seine schönsten und auch schwierigsten Touren beschreibt und auch was das an Sinn für ihn gebracht hat in seinem Leben, dieses extreme Klettern. Und es wird sicher ganz ein spannender Vortrag und eine gute Präsentation werden. Einer unserer besten Chöre, der Chor Amitravi, wird dabei sein und das musikalisch untermalen. Also am 5. Mai um 19.30 Uhr im Schloss Bozier. Das ist unsere nächste Veranstaltung. Drüben steht heute nicht ein Körper, sondern eine Schatzkiste. Und die ist geöffnet. Und da darf man was hineinschmeißen, damit es uns auch in Zukunft wieder gelingt, solche schönen Abende zu genießen. Gut. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Danke noch einmal herzlich. Ich wünsche guten Aufenthalt im Spital noch, glaube ich, oder? Geht es schon wieder weiter?
Es geht wieder nach Klagenfurt.
Ich bleibe in Klagenfurt. Ja, aha, gut. Also jedenfalls gute Heimreise.
Danke.
Und auf ein baldiges Wiedersehen.